Schönen guten Morgen, wir starten mit Kapitel 6. Komponenten und die verallgemeinerte Fittingunterdruckung. Wir haben die Fittingunterdruckung kennengelernt in aufgespannten Gruppen, haben gesehen, dass sie wichtig ist und warum. Jetzt verallgemeinern wir dieses Konzept für allgemeine Gruppen. Das heißt, wir reden jetzt in diesem Kapitel über irgendwelche endlichen Gruppen, die nicht notwendigerweise auflösbar sein müssen. Und wir finden dort eine Untergruppe, die für die Struktur die gleiche Bedeutung hat, die die Fittingunterdruckung in auflösbaren Gruppen. Im Buch von Kurzweil und Stellmacher findet man an der Stelle eine philosophische Bemerkung, die ich sehr schön finde. Die sagen nämlich, dass dieses Konzept, das Konzept der verallgemeinerten Fittinggruppe zeigt, wie man manchmal die Entwicklung eines mathematischen Gebiets voranbringen kann, indem man einen Begriff für etwas findet und dann damit arbeitet. Das zeigt sich hier sehr schön. Wir können das Thema hier nur anreißen, aber es gehört zu den Themen, die ich auf jeden Fall sehr gerne vertiefen würde in einem der folgenden Gruppentheorie-Teile, Teil 2 oder 3. Wir beginnen mit einem B-Dilemma. Ein kleines Argument, das wir dann einfach später immer wieder, ohne drüber nachzudenken, benutzen können. Wir nehmen uns einen minimalen Normalteiler A, achso, B ist die ganze Zeit jetzt immer eine endliche Gruppe, schreibe ich nicht hin. Sein A, ein minimaler Normalteiler von B und B irgendein Normalteiler von B. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Schnitt von A und B ist A, das heißt A liegt in B drin. Was heißt es, minimale Normalteiler zu sein? Und zweitens, der Schnitt von zwei Normalteilern ist ein Normalteiler. Wiederholen wir nochmal kurz, was es bedeutet, ein minimaler Normalteiler zu sein. Ein minimaler Normalteiler ist nie 1, das ist immer ein nicht-trivialer Normalteiler, aber mit der Eigenschaft, so klein wie möglich zu sein und normal. Das heißt, wenn man da drin jetzt noch einen weiteren Normalteiler findet, von G, dann muss das der sein, mit dem man angefangen hat, oder 1. Das ist das, was bedeutet, ein minimaler Normalteiler zu sein. Das ist unser A. Jetzt ist der Schnitt von A und B auch normal und liegt in A, ist also 1 über A. Das war's. Ups, und die Tatsache wollte ich schreiben. Klassifiziert, wie minimale Normalteiler aussehen können von endlichen Gruppen, ganz allgemein. Sei da für n ein minimaler Normalteiler von G. Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, n könnte adisch sein. Gibt es eine Primzahl R, der das N eine elementarische R-Gruppe ist. Das ist der Fall, den wir aus auflösbaren Gruppen kennen. Alle minimalen Normalteiler von G klassifiziert, denn die sind immer entweder abelsch oder nicht abelsch. Und das heißt, sie fallen in genau einen dieser beiden Fälle rein. Falls L nicht abelsch ist, dann sieht N anders aus. dann ist nämlich jeder minimale Normalteiler von n. N ist ja selbst nicht trivial, besitzt also auch einen minimalen Normalteiler. Das könnte n selber sein. Aber der Witz ist, wenn n nicht arbitrisch ist, dann kann man die Struktur von n beschreiben. Die minimalen Normalteiler von n ihrerseits sind nicht arbitrische einfache Gruppen und sie sind alle in G konjugiert. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass n ein Produkt ist von einfachen nicht arbitrischen Gruppen, die nicht nur alle zueinander isomorph sind, sondern die sogar untereinander konjugiert sind unter der Wirkung von G. Und wir gucken uns nachher mal so ein Minibeispiel an. So wie ich das jetzt hingeschrieben habe, kann man eine Gemeinsamkeit sehen in den Fällen A und B. In beiden Fällen ist unser minimaler Normalteiler n ein direktes Produkt von einfachen Gruppen. In dem einen Fall sind die zyklisch der Ordnung R für eine geeignete Primzahl R, da kommt dann eine elementarische Gruppe raus. In dem anderen Fall sind diese einfachen Faktoren einfach und nicht arbitrisch. Das könnte sowas sein wie A5 Kreuz A5. So könnte ein minimaler Normalteiler von G aussehen. Die Gestalt A5 Kreuz A5 und diese beiden zu A5 und isomorphen Untergruppen sind halt nicht normal in G, sondern werden von den Elementen, die außerhalb des Normalteilers liegen, oder jedenfalls von irgendwas davon vertauscht. Sowas könnte man sich vorstellen. Das ist das, was typischerweise hier passiert. Oder es könnte auch sein, dass der minimale Normalteiler selber einfach eine nicht arbitrische einfache Gruppe ist. Denken Sie an S5, da gibt es so einen minimalen Normalteiler A5, das wäre Fall B. Der ist nicht arbitrisch, ist selber nicht arbitrisch und einfach. Aber man kann sich eben auch vorstellen, eine Gruppe, die Gestalt hat A5 Kreuz A5 und dann hat die Index 2 in der großen Gruppe und die Elemente außerhalb vertauschen die beiden A5. So etwas könnte man konstruieren, zum Beispiel auch in Gap, wenn man Lust hat. Okay, beweisen. Teil A, da können wir fast abschreiben, was wir gemacht haben mit auflösbaren Gruppen. Dementsprechend fasse ich mich da kurz. Wir haben einen arischen minimalen Normalteiler. Was machen wir? Der ist arisch, also nilpotent. Das heißt, man findet zu jedem Primteil nur genau eine Pseudogruppe, die ist normal. Das heißt, n muss wegen der Minimalität selber eine P-Gruppe sein. Okay, dann haben wir wieder das Zentrum. Achso, ist sowieso arisch. Das heißt, das Zentrum ist alles. Und dann machen wir wieder diesen Trick mit dem Omega 1, den wir schon kennen. Und dann kriegt man raus, dass n selber elementarisch ist. Ich schreibe es mal direkt mit R hin. Da n nilpotent ist, existiert ein R aus Pi von G so, dass n eine R-Gruppe ist. Hier benutzen wir die Eigenschaft von der Nilpotenz, dass man für jeden Primteiler nur eine Pseudogruppe hat, die ist charakteristisch. Und zusammen mit der Minimalität von n kommt das dann raus. Und da n arbitrisch ist, folgt mit der Minimalität schon, dass n das gleiche ist wie Omega 1 von n, also ist n selber elementarisch. Gut, das ist deshalb so kurz, weil wir das ausführlicher schon mal gesehen haben, als wir uns minimale Normalteiler von auflösbaren Gruppen angeschaut haben. Bitte im Zweifel nochmal da reinschauen, wie das geht. Dann kommen wir jetzt zu B. sei er nicht arisch. Und wir beginnen mal damit, dass wir uns einen minimalen Normalteiler von n anschauen. Sei n nicht arisch. Und sei e ein minimaler Normalteiler. Wir werden zeigen, dass E nicht arisch und einfach ist. Wir werden zeigen, dass man N als direktes Produkt schreiben kann von so ein paar Konjugierten von E. Und dann kommen alle diese Aussagen, die da stehen, einfach so nebenbei mit raus. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wir betrachten mal das Produkt folgendes Produkt. Wir gehen über alle G aus E und betrachten immer die konjugierten G hoch klein G. Darüber möchte ich jetzt was aussagen. Warum? Na, dieses E ist ein minimaler Normalteiler von N. Da N normal ist, liegen all diese Konjugierten von E wieder in N drin. Das heißt, wir wissen, dass dieses Produkt, ich muss glaube ich mehr dazu sagen. Wenn ich Produkt hinschreibe, dann impliziert das ja schon, also erstmal ist es nur eine Menge, wenn ich das so hinschreibe. Es ist jetzt noch keine Untergruppe, wir sehen gleich, warum es tatsächlich eine Untergruppe ist. Erstmal ist es eine Menge, also ein Mengenprodukt von Konjugierten von E. Das darf ich erstmal so hinschreiben und jetzt fangen wir an zu argumentieren. Vielleicht fangen wir damit an, wo das liegt. E liegt in N. N ist ein Normalteiler, das heißt, bei Konjugation fliege ich nicht raus, dementsprechend liegen all diese Konjugierten auch in N. So, das heißt, es ist schon mal eine Teilmenge von N. Was noch? Da E ein Normalteiler von N ist, ist auch jedes Konjugierte von E ein Normalteiler von N. Warum? Das schreibe ich mal hier so auf den kleinen Schmierzettel. E ist normal in N. Jetzt konjugiere ich das mit so einem kleinen G aus E und bekomme E hoch G ist normal in N hoch G, aber das ist das gleiche wie M, denn N ist normal in G. Das heißt, all diese Konjugierten, die da stehen, sind nicht nur Teilmengen von N, nicht nur Untergruppen von N, sondern Normalteiler von N. Und jetzt wird das auf einmal eine Untergruppe. Das heißt, es ist eine Untergruppe, da für alle G aus G, G hoch G normal in N ist. So. Jetzt wissen wir also schon ein bisschen mehr. Was wissen wir noch? Was passiert, wenn ich dieses Produkt nehme, das ist jetzt eine Untergruppe von G, und das nochmal konjugiere mit irgendwas aus G. Na, da passiert gar nichts, denn ich bin hier ja schon über alle Konjugierten gegangen. Wenn ich jetzt nochmal mit irgendwas aus G konjugiere, dann lande ich wieder in dieser Menge, also in dieser Untergruppe. Das heißt also, dass diese Untergruppe hier ein Normalteiler von G ist. Was wissen wir noch? Ich habe da vorne ein bisschen Platz gelassen. E ist ein minimaler Normalteiler von N und insbesondere nicht 1. Deswegen ist dieses Produkt nicht 1. Was haben wir jetzt gefunden? Wir haben eine Untergruppe von N gefunden, die ein Normalteiler von G ist und nicht 1. Aber N war ein minimaler Normalteiler von G und wir haben uns klar gemacht, dass bei minimalen Normalteilern alle Normalteiler, die noch da drin liegen, nach Definition 1 bei n sein müssen. 1 ist nicht, also ist n. Das heißt, dieses Produkt ist n. Lassen und dass man da quasi zu viel nimmt, um dieses Produkt hinzuschreiben. Als nächstes wollen wir jetzt also möglichst wenige Konjugierte von E benutzen, um N schon als Produkt schreiben zu können. Und wir bilden ein direktes Produkt. Das sind alles Normalteiler von N, haben wir uns überlegt. Jetzt kann man also gucken, welche von denen schneiden sich trivial. Dann kann man ein direktes Produkt bilden innerhalb von N. Und das mache ich jetzt so groß wie möglich. Das heißt, das ist die Idee für den nächsten Schritt. Ich schnappe mir ein paar Konjugierte, die sich trivial schneiden, und zwar nicht nur paarweise, sondern immer eins mit dem Produkt der restlichen. So, ich mache das so groß wie möglich, sodass ich ein direktes Produkt bastle aus solchen Leuten innerhalb von N. Dieses Ding nenne ich dann N0 und zeige, dass es in Wirklichkeit schon ganz N ist. So zeigen wir jetzt, dass N nicht nur so ein Produkt ist, sondern tatsächlich, wenn man hier geeignet welche auswählt, ein direktes Produkt von solchen Leuten. Und dann haben wir alles gezeigt. Das ist ein direktes Produkt, bla bla bla, je zwei von denen sind konjugiert und so weiter. Das haben wir dann alles mit erschlagen. Gut, das zur Motivation für den nächsten Schritt. Sei also jetzt N aus N möglichst groß mit passend ausgewählten konjugierten paarweise verschiedenen Untergruppen. Ich schreibe mal konjugierten, und damit meine ich je konjugierten, E1 bis EN von E, also welche von diesen Leuten da, so, dass N0, also so, dass die ein direktes Produkt bilden. Und das heißt so, dass das Produkt bezieht sich darauf, dass ich hier geeignete Konjugierte finde, deren Produkt direkt ist. Und dann wähle ich N so, dass ich möglichst viele einsammeln kann, die ein direktes Produkt bilden. Und das nenne ich dann N0. Okay, wir wollen zeigen, N0 gleich N. Angenommen, das sei nicht so. Angenommen, N0 nicht N. Naja, N kann man so schreiben. Wenn man jetzt nicht alles hier eingefangen hat, dann gibt es also ein konjugiertes von E, das nicht in N0 liegt. Sei dann also E aus E so, dass E von E nicht in N0 liegt. So was finden wir. Na, und jetzt schauen wir uns Lemma, das nicht mehr dran steht, das Baby-Lemma von vorhin an. Normalteiler geschnitten mit einem minimalen Normalteiler ist 1 oder der minimale Normalteiler. Das wollen wir jetzt hier anwenden. Und zwar verwenden wir das an für N und für E hoch B. E war als minimaler Normalteiler von N gewählt. Alle Konjugierten davon sind dann auch minimale Normalteiler von N, insbesondere dieses E hoch G. Und was ist mit N0? N0 ist ein Normalteiler von N, denn es ist ja ein direktes Produkt von Normalteilen. Alle Konjugierten von E sind normal in N, deswegen auch dieses Produkt. Das heißt, ich kann jetzt das Baby-Lemma 6.1 anwenden auf N anstelle von G. N0 für den Normalteiler B und E hoch G für den Normalteiler A, für den minimalen. Schreibt mal die beiden Möglichkeiten hin. E hoch E geschnitten N0 könnte 1 sein, oder E hoch B geschnitten N0 ist der minimale Normalteiler. E hoch G, und da habe ich in dem Lemma noch so drunter geschrieben, da das bedeutet, E hoch G liegt in N0 drin. Das ist hier aber definitiv nicht der Fall. Wir haben das gerade so gewählt, dass es nicht drin liegt. Das hier führt sofort zu einem Widerspruch. Das heißt, es muss die erste Aussage gelten. Die schneiden sich trivial. Aha. Da E hoch D und R0 Normalteiler von N sind und sich trivial schneiden, ist ihr Produkt eine Untergruppe und das Produkt ist ein direktes Produkt. Das ist immer so. Wenn Sie zwei Normalteiler haben, einer Gruppe, dann ist das Produkt der beiden eine Untergruppe und wenn die sich trivial schneiden, ist dieses Produkt ein direktes Produkt. Das haben wir genutzt. Das ist aber schlecht, oder? Denn jetzt haben wir dieses Produkt E1 Kreuz bla bla bis EM und konnten jetzt noch einen direkten Faktor dranhängen und kriegen immer noch etwas, was innerhalb von N liegt. Das ist nicht so gut. Wir haben die vorher so gewählt, dass es so groß wie möglich war. Das ist also ein Widerspruch zur Wahl von E1 bis N. Und dementsprechend ist N0 doch schon ganz N und dann ist alles fertig. Jetzt ist N so ein direktes Produkt. Dass es aus diesem Konjugierten besteht, haben wir schon gesehen. Insbesondere sind je zwei minimale Normalteiler immer konjugiert in G. Und ich hatte schon gesagt, was ein Beispiel für diese Situation ist. Das skizziert jetzt hier unten nochmal. Einfach nur, damit Sie für beides was im Kopf haben. In S4 zum Beispiel, da haben Sie einen minimalen Normalteiler, der elementarabelisch ist, der Ordnung 4. Und da die Gruppe auflösbar ist, ist es nicht möglich, etwas zu finden, was adisch und nicht einfach ist, da drin. Das heißt, Sie finden niemals so einen minimalen Normalteiler wie in Fall B. Aber in der S5, da haben Sie den minimalen Normalteiler A5. Und Sie können in einer geeignet großen symmetrischen Gruppe, spontan würde ich sagen, reicht S10 dafür, können Sie sowas basteln wie A5, Kreuz, A5, mit noch irgendwas drauf. Ich schreibe mal, will ich mir jetzt überlegen, was für eine Gruppe ich da nehmen muss? Das ist vielleicht was für die Übung nachher. Da brauche ich also noch irgendeine geeignete Untergruppe, sagen wir mal U, als Untergruppe von S10. Ich denke, da passt das rein. Ist bei geeignetem U ein Beispiel für B und ich meine eins, wo dann das hier der minimale Normalteiler ist. Das heißt, wenn ich sage, U ist geeignet, dann meine ich, dass jetzt nicht die beiden Kopien von A5, die wir sehen, schon selber normal in der S10 sind, sondern dass die noch, dass sie zueinander kombiniert sind. Das können wir nochmal konkreter lassen, wenn wir da Lust drauf haben. Ich komme nachher auf A und B nochmal zurück, denn wir wollen zur verallgemeinerten Fitting-Untergruppe. Und die verallgemeinerte Fitting-Untergruppe fängt beide Arten von minimalen Normalteilern ein. Wir suchen jetzt etwas, was die Struktur der Gruppe kontrolliert, so wie die Fitting-Gruppe das in auflösbaren Gruppen macht. Und insbesondere wird diese Untergruppe die Eigenschaft haben, dass alle minimalen Normalteiler der Gruppe da drin liegen. Und wir haben hier zwei Typen von minimalen Normalteilern, die wollen wir beide einfangen und die sehen wir sozusagen in unterschiedlichen Abteilungen. Es gibt die Abteilung Fitting-Gruppe, da liegen die ganzen nilpotenten Sachen drin, insbesondere diese abelschen minimalen Normalteiler. Gut, die gehören da hin. Wenn wir jetzt noch die andere Abteilung, denn wie wir jetzt gesehen haben, kann es auch sein, dass minimale Normalteiler nicht nilpotent sind und die wollen ja auch irgendwo hin. Und da kommen wir als nächstes hin, da braucht man den Begriff der Komponente und die Untergruppe E von G, die keine schöne deutsche Bezeichnung hat. Im Englischen wird sie häufig als Layer bezeichnet. Das Layer der E von G zeigt uns, was für interessante, einfache, nicht-adische Gruppen sich in der Gruppenstruktur verstecken und die Struktur der großen Gruppe kontrollieren. Das hat in der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen eine große Rolle gespielt. Deswegen, unter anderem deswegen, glaube ich auch, dass Stellmacher und Kurzweil in ihrem Buch diesen schönen Satz dahin geschrieben haben. wie wichtig dieses Konzept war in der Entwicklung der zu dem Zeitpunkt sehr modernen Gruppentheorie, vor allem der lokalen Gruppentheorie. Denn die Idee war, dass man versucht, einfache Gruppen zu verstehen und zu klassifizieren entlang von gewissen Untergruppen. Und diese Untergruppen waren dann sowas wie Normalisatoren von P-Gruppen, Zentralisatoren von Involutionen. Und eine wichtige Unterscheidung war immer, gibt es da minimale Normalteiler, die nicht arisch sind und einfach. Und wenn man dann diese einfachen Gruppen kennt, die da rumlaufen, dann verraten die einem was über die Strukturen, von da aus kann man losarbeiten. Ich habe mir überlegt, dass ich in Gruppentheorie Teil 2 sowas machen möchte. Ich muss schauen, was in der Zeit gut machbar ist und mit dem Vorwissen, das sie dann haben. Aber ich würde mir tatsächlich gerne mal so ein, zwei Fälle rausgreifen aus der Klassifikation. Ich fange an mit irgendeiner lokalen Information über die Gruppe und von da aus erarbeiten wir die ganze Gruppe und klassifizieren die aus. Genau dann, wenn G gleich der eigenen Kommutatorgruppe ist. G heißt quasi einfach, genau dann, wenn G perfekt ist. Und zusätzlich noch die Faktorgruppe G modulo Zentrum von G einfach ist. Eine Untergruppe von G heißt, eine Untergruppe nennt sich K, von G heißt Komponente von G, genau dann, wenn K die Eigenschaften hat, die wir gerade besprochen haben, K soll quasi einfach sein, und subnormal in G. Eine Fortsetzung des Normalteilerbegriffs ist. Das heißt, wir haben einmal etwas, wie liegt das in G, und einmal haben wir eine Eigenschaft der Gruppe selbst, nämlich quasi einfach zu sein. Okay, ein paar Kommentare dazu. Hier ist der Spezialfall dabei, dass K ein Normalteiler ist und selber einfach. Denken Sie wieder an S5 und A5. A5 ist ein einfacher Normalteiler von S5 und erfüllt deswegen diese beiden Voraussetzungen. Das heißt, wir kennen schon Komponenten, wir haben sie nur vorher nicht so genannt. Und was wird da jetzt philosophisch eingefangen? Na genau das, was wir gerade in Teil B des Satzes gesehen haben. Da hatten wir diese minimalen Normalteiler, die ihrerseits Produkt von Normalteilern waren. Und die Normalteiler da drin waren aber jetzt nicht notwendigerweise Normalteiler der ganzen großen Gruppe, sie waren aber Subnormalteiler. Genau das, was wir da gerade gesehen haben, wird von dem Begriff der Komponente eingefangen. Und wir können jetzt den Satz von vorher umformulieren und können sagen, minimale Normalteiler von endlichen Gruppen sind immer entweder elementarisch oder Produkt von Komponenten. Das ist total handlich und ganz übersichtlich. Beispiel. Perfekt ist so ein bisschen der Gegenbegriff zu auflösbar. Und wir können uns ja mal überlegen, was es heißt, dass eine Gruppe gleichzeitig perfekt und auflösbar ist. Das ist nicht so einfach, das alles zu erfüllen. Einfache Gruppen, die nicht abisch sind, sind sofort perfekt. denn die Kommutatorgruppe ist ein Normalteiler. Das ist so das beste allgemeine Beispiel, was wir angeben können. Einfache, nicht arische Gruppen sind perfekt. Okay, was haben wir noch? Quasi einfach. Ja, da gebe ich jetzt ein Beispiel, über das man dann auch nachdenken muss. Das ist eine Fortsetzung eines Beispiels aus den Übungsverfahren. Wir hatten da die SL2-3, also SL2K, wobei K ein Körper mit drei Elementen ist. Das würde man jetzt theoretisch kurz als SL2-3 hinschreiben. Das ist eine auflösbare Gruppe. Normale 2-Gruppe vom Index 3 ist auflösbar. Aber der nächstgrößere Körper von Primzahlordnung mit 5 Elementen, der liefert uns ein Beispiel für eine quasi einfache Gruppe, die nicht einfach ist. Das gebe ich jetzt mal mit, so zum drüber nachdenken, und wenn das gewünscht wird, können wir das irgendwann aufgreifen in der Übung oder ich mache eine Podcast-Folge dazu, einfach Bescheid sagen. Einfach mal gucken, SL2.5, was verändert sich an der Struktur? Was wird da größer, umfangreicher als in der SL2.3? Das Zentrum hat wieder Ordnung 2 mit dem gleichen Argument wie bei der SL2.3. Wenn man das rausfaktorisiert, kommt eine einfache, nicht arische Gruppe raus. Und die Gruppe selber ist perfekt. SL2.5 ist quasi einfach. Aber nicht einfach, denn es gibt da halt noch dieses Zentrum der Ordnung 2. Und dann zum Schluss, das haben wir gerade niedlich schon gemacht. A5 ist eine Komponente von S5 und das können wir so fortsetzen. Für jede symmetrische Gruppe von Grad mindestens 5 haben wir immer eine schöne große Komponente, nämlich die alternierende Gruppe dazu. Was für Fragen haben Sie zum Thema Komponente oder zu den anderen neuen Begriffen? Wo brauchen Sie noch mehr Informationen? Noch mehr Beispiele vielleicht? Okay, gerade nicht. Dann kommt jetzt noch eine philosophische Bemerkung, bevor wir weitermachen. Ich möchte den nächsten Satz motivieren. Der besteht aus mehreren Teilen und wir beschäftigen uns damit, wie Komponenten in einer Gruppe liegen. Wie verhalten die sich zu dem anderen Zeug, das in der Gruppe so rumläuft? Wie verhalten die sich zueinander? Ich habe da vorhin so getan, als könnte man da in Europa einfach so eine schöne Untergruppe aufmachen, die alles einfängt, was uns wichtig ist. Warum geht das überhaupt? Und von diesen 4 Teilen werde ich 2 beweisen und 2 kommen in die nächste Übungsserie. Das heißt, mir geht es hier darum zu demonstrieren, wie argumentiert man, wie benutzt man die Eigenschaften, die Komponenten haben. Und mit all dem, was wir hier sehen, denke ich, ist das dann als Übungsaufgabe gut zu machen. Ansonsten kann man nicht fragen. Nochmal, die Idee ist zu verstehen, wie Komponenten in der Gruppe liegen. Wer war 6? Sei dazu K eine Komponente. Kürze es jetzt mal ab, Komponente. Und wir beweisen mehrere Eigenschaften. Zunächst mal gucken wir, wie ist die innere Struktur einer Komponente? Kann man da was sagen? Ja, kann man. Man kann Subnormalteiler von Komponenten kontrollieren. Entweder sind die ganze Komponente oder sie liegen im Zentrum. Zweite Eigenschaft. Wenn wir einen Normalteiler haben, L von G, der nicht unsere Komponente K enthält, dann kann man in die Faktorgruppe gehen, modulo diesen Normalteiler, und bekommt wieder eine Komponente. Das heißt, was passiert mit Komponenten, wenn man in eine Faktorgruppe geht? Sie verschwinden, weil sie im Normalteiler drin lagen, Oder sie werden zu einer Komponente in der Faktorgruppe. Das heißt, sie verhalten sich sehr gutartig. Komponente K, mit der wir angefangen haben, wie folgt. Sie enthalten sie oder kommutieren damit. Komponenten zentralisieren sich. Gut, wenn man ein bisschen länger drauf schaut, dann sieht man, dass manche Sachen sich aufeinander beziehen, dass man da auch Dinge auseinanderfolgern kann. Und um das einzuordnen, eins ist eher etwas über die Eigenschaften, die eine Komponente selber hat. Zwei hat was damit zu tun, wie die Komponente in der Gruppe liegt und wie sie sich mit Faktorstrukturen verträgt. Drei sagt was darüber, wie Komponenten sich mit anderen Subnormalteilern zusammen vertragen. Und vier ist ein Spezialfall. Ich habe mir überlegt, was ist nah dran an der Definition oder lässt sich irgendwie leicht schlussfolgern aus Zeug, das wir hier machen. Und das kommt in die Übungsserie, das sind die Eigenschaften 1 und 4. Sei alles so wieder angegeben. L Normalteiler von G und wir setzen voraus, dass K sich drin liegt. Und dann nehmen wir den rechts. G-Modulo-L, also geben wir da einen Namen, machen das wieder mit einem Querstrich und haben dann die Konvention, dass der Querstrich das Bild unter dem kanonischen Homomorphismus ist. K liegt nicht L, das heißt, das Bild von K in der Faktorgruppe ist nicht 1. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass der Übergang in eine Faktorgruppe die Eigenschaften normal oder subnormal zu sein nicht beeinträchtigt. Das heißt, das Bild von K ist subnormal. K war vorher eine Komponente, also subnormal in G. Was ist mit der Perfektheit? Komponenten sind ja quasi einfach, also insbesondere perfekt. Da das Kommutatorbilden sich mit dem Übergang in eine Faktorgruppe verträgt, bleibt eine perfekte Gruppe perfekt beim Übergang in die Faktorgruppe. Vorsicht! Das stimmt umgekehrt nicht. Wenn Sie etwas haben, eine Untergruppe der Faktorgruppe, die perfekt ist, dann muss das volle O-Bild längst nicht perfekt sein. Voll. Aktuell ist ungleich 1 nach Voraussetzung. Weiter ist K perfekt nach Voraussetzung. Und K sogar normal in E. Also das mit der üblichen Argumentation. K quer perfekt. haben schon einiges erledigt. Was jetzt noch zu tun ist, was fehlt noch zur Komponente? Es fehlt die Quasi-Einfachheit. Und von der Quasi-Einfachheit haben wir die Perfektheit schon. Das heißt, es fehlt nur noch, dass die Faktorgruppe modulo dem Zentrum einfach und nicht arisch ist. Bleibt zu zeigen. Quer modulo Zentrum von Quer ist einfach. Und arisch ist es deshalb nicht, weil ja Quer perfekt ist. Wie möchte ich das machen? Ah, okay. Um zu zeigen, dass diese Faktorgruppe einfach ist, müssen wir uns ja einen Normalteil der Faktorgruppe hernehmen und uns klar machen, dass der alles ist oder eins. Das kann man sich jetzt also so ein bisschen zurück, wenn man zurück überlegt und einen Schritt zurückgeht, dann heißt das also, dass etwas, dass ein Normalteiler alles ist oder dass das volle Urbild im Zentrum liegt. Also, dass diese Faktorgruppe einfach ist, heißt, dass jeder Normalteiler in K-Quer gleich K-Quer ist oder im Zentrum von K-Quer liegt. Einverstanden? Denn 1 sein in der Faktorgruppe heißt, das volle Urbild liegt in dem, was man rausfaktorisiert hat. Deswegen funktioniert das. Ich schreibe das noch einmal hin. Wir zeigen, jeder Normalteiler von K-Quer ist K-Quer oder liegt im Zentrum von K-Quer. Das ist das, was bedeutet, dass die Faktorgruppe einfach ist. Und ich habe mich deshalb entschieden, so zu argumentieren, weil wir jetzt nur mit einer Faktorgruppe zu tun haben und nicht mit zweien. Also so mit zwei Verschachtelten. Gut, dann nehmen wir uns einen Normalteiler her. Wir fangen also an mit einer Untergruppe N von K. Da sind wir in der ursprünglichen Gruppe G. Und dieses Ding sei so, dass das Bild in der Faktorgruppe, also in K-Quer, normal in K-Quer ist. Okay, wir wissen also K. Hier ist ein Normalteiler in der Faktorgruppe und wir wissen, dass volle Urbilder von Normalteilern normal im Urbild sind. Das heißt, das volle Urbild n mal l wird normal sein in K. Und K ist quasi einfach. Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also, wir wenden jetzt da das gleiche Argument an wie vorher. K modulo Zentrum von K ist einfach. Das heißt, jeder Normalteiler von K ist K oder liegt im Zentrum von K. Gleiches Argument wie vorher. Hier steht ein Normalteiler von K. Der ist also jetzt gleich K oder liegt im Zentrum von K. Vielleicht sollte ich N, L noch mit K schreiben. Denn L muss eigentlich in K drin liegen. Ja, ich nehme mal den Durchschnitt mit K. Vorsichtshalber, alles an. Also volles Urbild, geschnitten mit K, ist normal in K. Deshalb ist das gleich K. Regressive einmal zu genau. Ja, zu genau gibt es ja nicht. N mal L geschnitten K gleich K oder N mal L geschnitten K mit dem Zentrum. Genau. Also der Grund, warum ich das jetzt so mache, ist, dass wir hatten etwas ist normal da drin und dann habe ich mir das volle Urbild geschnappt, aber das volle Urbild hatte jetzt L an der. Wir wissen nicht, wie L und K zueinander liegen. Wir wissen aber, dass das normal in K ist. Das volle Urbild ist normal in der größten Gruppe, in der das Sinn ergibt. Geschnitten mit K ist dann normal in K, weil Durchschnitte mit Untergruppen und ein Normalteiler normal in der Untergruppe sind. Das ist unabhängig davon und daraus habe ich jetzt das geschlossen. Okay, was bedeutet das? Das bedeutet, K liegt in N mal L. Genau, das bedeutet, K liegt in N mal L. Da machen wir gleich irgendwas draus. Das bedeutet, das liegt im Zentrum. Und dann können wir gleich mal gucken, was das in der Faktorgruppe bedeutet. Also erster Fall. Der hier. K liegt jetzt in N mal L und ich möchte nochmal daran erinnern, dass N in K liegt. N liegt in K, liegt in N mal L. Und jetzt kann man die Dedekind-Identität anwenden, wahrscheinlich aus dem Kapitel 3 mit Produkten von Gruppen. Wenn man diese Situation hat, dann kann man diese Untergruppe hier schreiben als die, die sie enthält, mal Schnitt mit der anderen. Das heißt, jetzt haben wir da stehen K gleich N mal K geschnitten L mit der Dedekind-Identität. Ja. Einverstanden? So, wo liegt das jetzt? Naja, das liegt in L. Okay. K geschnitten L liegt definitiv im Zentrum von K, denn L ist ein Normalteiler von G, das heißt K geschnitten L ist ein Normalteiler von K und wir haben gesagt, K liegt nicht in L. Das heißt, K geschnitten L ist nicht K, also muss der Durchschnitt im Zentrum von K liegen. Das ist die quasi Einfachheit von K. Hier geht die Voraussetzung ein, dass K nicht in L liegt. Okay, das liegt alles in K, das heißt, K ist jetzt gleich diesem hier in der Mitte und dann ist N gleich K, denn das Zentrum von K, warum? Ah, weil K perfekt ist. So, jetzt ist N gleich K, warum? K ist das gleiche wie N mal das Zentrum von K, aber K ist ja perfekt. Wenn ich jetzt K' berechne, dann berechne ich also die Kommutatorgruppe davon und dabei spielt das Zentrum keine Rolle. Das heißt, K muss schon gleich N sein. Okay, das war der erste Fall. Wir merken jetzt einfach erstmal nur, was rauskommt. K gleich N. Und schauen uns den zweiten Fall an. Dieser Durchschnitt liegt im Zentrum von K. N liegt in K, das heißt, N liegt jetzt hier drin und dort drin, also im Schnitt, also liegt N im Zentrum von K. Und irgendwie habe ich das Gefühl, fertig zu sein. Wir gucken mal. Wir zeigen, jeder Normalteiler von K quer ist K quer selber oder liegt im Zentrum von K quer. Jetzt haben wir hier mit diesem N angefangen. Gucken wir uns den ersten Fall an. N gleich K. Dann ist auch N quer gleich K quer. Das heißt, es ist der erste Fall. Oder N liegt im Zentrum von K, dann liegt auch N quer im Zentrum von K quer. Denn zu kommutieren ist mit dem Übergang in die Faktorgruppe verträglich. Okay, das heißt, hier haben wir N quer K quer und hier haben wir N quer im Zentrum von K quer. Und damit sind wir fertig. Wir haben gezeigt, dass das Bild in der Faktorgruppe eine Komponente ist. Das war das Letzte. Diese Eigenschaft hier, diese etwas längliche, war die letzte, die man gezeigt hat. Das war Teil 2. Jetzt kommt Teil 3. Zu 3. Thank you. zugelassen Schild, sei er ein Subnormalteiler und K nicht in L enthalten. Und dann gucken wir uns diese Eigenschaft an. Sei K, nee, sei L, Subnormal in G und was sollte ich K nicht in L enthalten? Was wissen wir jetzt? Wir wissen, L ist nicht gleich G. Das ist ein Subnormalteiler, der kann nicht gleich G sein, aber das hier sagt, dass L ein echter Subnormalteiler ist. Und echte Subnormalteiler haben die Eigenschaft, dass man einen echten Normalteiler findet, in dem drin. Im Zweifelsfall sind sie das selber. Und ansonsten geht man halt diese Subnormalkette noch so ein bisschen nach oben, dann findet man da irgendwas. Das werden wir gleich brauchen. Und ich möchte es jetzt mit einem Widerspruchsbeweis machen. Ich nehme an, dass die Behauptung da oben, die wir zeigen wollen, nämlich dass L und K kommentieren, dass die falsch ist. Angenommen, die beiden kommentieren nicht. Und G sei ein minimales Gegenbeispiel dafür, dass das, was im 3 steht, falsch ist. Das heißt, wenn wir in einer echten Untergruppe argumentieren, wo das Zeug drin liegt, dann kommentieren die dort. Dieses Prinzip des minimalen Gegenbeispiels ist in der, zumindest in manchen Zweigen der endlichen Gruppentheorie, eine Lieblingsmethode. Ich habe Jahre damit verbracht, immer nur in einem minimalen Gegenbeispiel zu irgendeinem Satz zu leben. Das heißt, ich habe die ganze Zeit eine Gruppe analysiert, die es gar nicht gibt. Minimales Gegenbeispiel heißt, man nimmt eine Gruppe her, die den Satz nicht erfüllt und die so klein ist wie möglich mit dieser Eigenschaft. Ja, stimmt das nicht, was wir zeigen wollen? Das können wir dann gleich benutzen. Und ich möchte noch was hier hinschreiben, bevor ich die Tafel wische. Was wäre denn eigentlich los, wenn K gleich G wäre? Kann das vielleicht sein? Wenn man jetzt schon gesagt, L ist nicht gleich G, vielleicht ist ja K gleich G. Was ist dann los? K gleich G. Naja, L ist subnormal in G, das heißt, wenn K gleich G wäre, dann wäre L subnormal in K. Und wir haben uns klar gemacht, dass subnormal Teiler von Komponenten oben in 1 steht. Haben wir uns nicht klar gemacht, dass die Übungsaufgabe. Subnormal Teiler von Komponenten sind gleich der Komponente oder nicht im Zentrum. Und beides geht hier nicht. Denn das hier sagt, die können nicht gleich sein. Und das hier sagt, das kann nicht eine im Zentrum der anderen. Nach Voraussetzung 2, 1 und unserer Annahme, nämlich dass es falsch ist, ist auch K gleich G. Gut, und das heißt, wir benutzen den Trick, den ich schon angedeutet habe, zweimal. L und K sind echte Subnormalteiler von G, das heißt, die liegen in einem echten Normalteiler. Gut, wir nehmen uns diese beiden echten Normalteiler mal her, wenn ich gerade gesprochen habe. Sei 1, 2, Normalteiler von G und echt, schreibe ich mal so, Normalteiler und nicht gleich G. Das eine U1 soll K enthalten und U2 soll L enthalten. Zeigen wollen, dass es 1 ist und von dem wir gerade annehmen, dass es das nicht ist, es kriegt einen Namen. Das ist jetzt eine interessante, nicht triviale Untergruppe, die wir uns näher anschauen werden. Sei H, der Kommentator von L und K. Warum ist das eine interessante Untergruppe? Naja, nach Annahme ist es nicht 1. Und wir kennen ein bisschen Zeug, was diese Untergruppe normalisiert. Wir haben uns ja zum Beispiel am Anfang überlegt, wenn man so einen Kommutator hat, dann wird der immer normalisiert von den beiden Gruppen, die an den Kommutator beteiligt sind. Da Das heißt, der normale Saatgut von H enthält L, K. Das ist interessant. Nehmen wir uns den einfach mal her. Ich möchte mir den normale Saatgut in U1 angucken. Und sei. Den nenne ich mal N1. Gut, und was sehen wir da? Naja, K liegt in U1. Ups, nicht H1, U1. U1 von H, achso, ich habe es umgedreht. H. Entschuldigung. Der Normalisator von H, also von dem Kommutator, in U1. Das ist mein N1. Und das Argument, das ich gerade machen wollte, passt da auch besser zu als zu dem anderen. K liegt in U1, hat also eine Chance, in diesen Normalisator zu liegen. Und liegt auch tatsächlich drin, denn K ist eine der beteiligten Untergruppen. Das heißt, was wissen wir? Wir wissen, K liegt da drin. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass L N1 zumindest normalisiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, aber es ist interessant. Warum? U1 ist ein Normalteiler, das heißt L normalisiert U1 und L normalisiert H, also auch diese Normalisator. Was ist denn noch? Wir wissen, L liegt in U2 und K liegt in U1. Deswegen liegt dieser Kommutator im Kommutator von U1 und U2. Das sind Normalteiler. Und bei Normalteilern ist es so, dass die Kommutatoren dann immer da drin liegen. Das heißt, wir sind im Schnitt von U1 und U2 gelandet. Was noch? N1 ist eine echte Untergruppe von G, die K enthält, und die Eigenschaften einer Komponente vererben sich, wenn man die Komponente in einer Untergruppe betrachtet, wo sie drin liegt. Da müssen wir jetzt noch einmal kurz zurückgehen, was war da los? Die Subnormalteiler-Eigenschaft vererbt sich sofort. Ein Subnormalteiler einer großen Gruppe, der in einer Untergruppe liegt, ist sofort ein Subnormalteiler der Untergruppe. Und die anderen Eigenschaften, die gehören dem K selber. Perfekt sein ändert sich nicht. Dass die Faktorgruppe einfach ist, ändert sich nicht. Das heißt, K ist eine Komponente von N1. In N1, was eine echte Untergruppe von G ist, können wir uns ja hier mal merken, dass es eine echte Untergruppe von G ist. In N1 gilt unsere Behauptung, die wir in 3 hingeschrieben haben. Das heißt also, dass diese Komponente K von N1 mit jedem Normalteiler oder Subnormalteiler kommutiert, wo man nicht die Inklusion hat. Das schlachten wir jetzt aus. Ja, ich kann das wirklich in N1 selber anwenden. K ist eine Komponente von N1 und H liegt hier drin. H ist ein Normalteiler von N1. Insbesondere ein Subnormalteiler. Mit der Minimalität oder mit der minimalen Wahl von G. Und hier war jetzt wichtig, dass N1 eine echte Untergruppe von G ist, also kleiner. Das heißt, es folgt, dass wir Teil 3 da anwenden können und dann haben wir, dass K in H drin liegt oder dass die kommutieren. Das war jetzt also Aussage 3, angewandt auf diese kleinere Gruppe N1 und auf die Komponente K und den Normalteiler H. Und wir machen den ersten Fall, zweiter Fall. Eigentlich könnte ich das auch wieder mit Pfeilen machen. Hat das irgendjemanden gestört mit den Pfeilen, das da so hinzumalen? K liegt in H. Was ist da los? H liegt in U1 und in U2, haben wir hier gerade gesehen. Das heißt, K liegt jetzt in U1 und in U2. Das heißt, K liegt in U2 und L übrigens auch. Und das war auch eine Echte von G. Das heißt, wir haben jetzt die ganze Situation eingefangen in einer echten Untergruppe. Und da ja immer noch K nach dem L liegt, muss jetzt doch K mit L kommutieren, wegen der minimalen Wahl von G. Das ist aber falsch. Das heißt, das führt sofort zum Widerspruch. Jetzt kommt der andere Fall. Jetzt kommt die erste tolle Anwendung des Drei-Untergruppen-Lemmas. Komponenten oder überhaupt perfekte Untergruppen sind super für das Drei-Untergruppen-Lemma. Wir sehen jetzt warum. Das ist ganz großartig, wie man da argumentieren kann. So, hier ist K, H gleich 1. Was haben wir da? Wir können ja einmal hinschreiben, was das bedeutet. K, H, also K, dieser Kommutator. Und um das leichter hinschreiben zu können, tausche ich mal. Weil wenn man die vollen Untergruppen da stehen hat, ist ja egal, welche Reihenfolge man nimmt. Das heißt, jetzt ist 1 das gleiche wie K, H. Ist das gleiche wie H, K. Ist das gleiche wie H setzt sich ein. L, K, K. So, merken, das ist der erste Kommutator. Dann kommt... der zweite. Okay. Wir merken uns hier diese Reihenfolge LKK. LKK. Heißt das irgendwas? Ist das irgendeine Abkürzung? Landeskriminalamt? Nee, das ist LKK. Egal. Jetzt kommt der nächste Kommutator, dann nehme ich KLK. Jetzt denke ich an KMK. Kultusministerkampf. Das ist schräg. Abkürzung. Egal. Hier kann ich vorne KL zusammenfassen zu dem Kommutator H. Das heißt, jetzt habe ich K, K. Und das ist dasselbe, was wir schon kennen. Das ist 1. Und jetzt kommt das bei Untergruppenlemmas. Was sagt jetzt das Drei-Untergruppenlemma? Es sagt, dass der dritte Kommutator, den man aus den drei Leuten da bilden kann, auch 1 sein muss. Und was ist der dritte? Moment, was haben wir schon? Wir haben schon LKK und KLK, jetzt fehlt noch KKL. Ja, aber was ist K, KL? Wenn wir zurückübersetzen, wie man diese Kommutatoren lesen muss, dann ist das K mit sich selber kommutiert, also K', L. K ist aber perfekt, K' ist gleich K. Das heißt, das hier ist wirklich ein K-L und das darf aber nicht 1 sein. Widerspruch. Jan, wir benutzen, dass K perfekt ist und das ist die Schönheit des Drei-Untergruppen-Lemmas. Ich freue mich. Ja, der Widerspruch zeigt, dass wir am Anfang irgendwo was angenommen haben, was nicht stimmt. Nämlich, dass am Anfang, dass der Kommutator gar nicht 1 ist und er ist es jetzt doch. Das war Teil 3. Teil 4, habe ich am Anfang schon gesagt, ist eine Übungsaufgabe. Und Teil 4 ist deshalb irgendwie wesentlich, weil man dann sieht, dass das Produkt von zwei Komponenten immer wieder eine Untergruppe ist. Denn die normalisieren sich gegenseitig, das heißt, wir kriegen eine Untergruppe und das heißt, man kann das Produkt aller Komponenten betrachten. Und das ist eine interessante Untergruppe, ähnlich wie das Produkt aller nilpotenten Normalteile eine interessante Untergruppe ist oder so. Und dazu kommen wir dann jetzt. Es sei denn, es gibt noch Fragen. Was gibt es noch für Fragen vorher? Definieren wir mal dieses Produkt aller Komponenten. Zunächst mal, ist es überhaupt eine Untergruppe? Mit dem Lemma von vorher, Teil 4. Und
Und dieses Ding heißt E von G. Ich muss nochmal fragen, woher dieser Buchstabe E kommt. Im Deutschen sagen wir einfach E von G, Produkt der Komponenten. Im Englischen, da heißt es auch häufig E von G. Ich habe auch schon gesehen L von G und die Bezeichnung Layer. Darum ranken sich haufenweise spannende Argumente. Wie gesagt, es kommen ja noch Teil 2 und Teil 3. Das ist eine charakteristische Untergruppe, genau wie die Fitting-Gruppe. Warum? Na, genauso wie Nilpotenz sich nicht ändert, wenn man einen Automorphismus draufwirft auf die große Gruppe, dann kommt halt eventuell ein anderer nilpotenter Normalteiler raus, der isomorph ist zu den vorherigen. Genauso ist es hier. Ein Subnormalteiler wird von einem Automorphismus wieder auf einen Subnormalteiler abgebildet. Perfekt zu sein ändert sich nicht. Diese Geschichte mit der Faktorgruppe ändert sich. Das sind alles Dinge, die von Automorphismen respektiert werden. Das heißt, wir kriegen hier wieder eine neue, schöne, charakteristische Untergruppe. Das ist eine Bemerkung. Die mache ich gleich. Erstmal kommt jetzt die verallgemeinerte Fitting-Untergruppe F Stern von G. F Stern von G ist die Fitting-Gruppe F von G mal E von G. Warum das sinnvoll ist, das steht auch wieder in Lemma 6.4, dass es also tatsächlich eine Untergruppe ist, die man so hinschreiben kann. Stern von G, das heißt verallgemeinerte Fitting-Untergruppe von G. Okay, Bemerkung. E von G und Stern von G. Und dass man wirklich hier das Produkt einfach so hinschreiben darf, dass man nicht das Erzeugnis nehmen muss, das liegt daran, dass F von G ein Normalteiler ist und wir haben vorher gesehen in Nummer 6.4, wie sich Normalteiler zu Komponenten verhalten. Später geht es fast nur noch um auflösbare Gruppen, aber ich wollte dieses Konzept hier vorstellen, denn ich finde, dass es zentral ist in der endlichen lokalen Gruppentheorie und damit sinnvoll ist, das alles so hinzuschreiben, muss man sich einmal klar machen, wie Komponenten in der Gruppe liegen. Deswegen unter anderem der H6-Theorie. Einverstanden? Oh, und da sehe ich jetzt schon wieder schöne Übungsaufgaben am Horizont. Denn wir kennen schon ein paar Gruppen, die wir gut genug kennen, dass man da das mal ausrechnen kann. Was ist denn da eigentlich die verallgemeinerte Fitting-Gruppe? Ja. Okay, ich glaube, die nächste Serie ist fast fertig. Lemma 6.5. Wir machen uns klar, dass man hier wirklich alle minimalen Normalteiler einfängt, so wie ich das vorher schon angedeutet habe. Denn was ist mit einem minimalen Normalteiler los? Also wenn es überhaupt einen interessanten gibt, weil G selber nicht die 1-Gruppe ist, dann ist der entweder arbitsch oder nicht arbitsch. Möglichkeit 1, er ist arbitsch. Dann sind wir in Teil A des Satzes. Dann ist das Ding insbesondere nilpotent und liegt deswegen in der Fitting-Gruppe. Erledigt. So. Oder ist das Ding ist nicht arbitsch, dann sind wir in Teil B des Satzes. Und dann haben wir extra so hingeschrieben, dass man das schön sehen kann, das Ding ist ein Produkt von Komponenten. und Komponenten liegen im E von G, also liegt auch die Sache ganz normal Teil im E von G. Als N ein minimaler Normalteiler von G ist N entweder abelig oder ist nicht abelig. Nicht abelig. Und ein Produkt von Komponenten. Liegt also in E. Ich weiß, dass ich beim ersten Mal bei dieser Art der Argumentation kurz gestoppt habe. Moment. Was ist, wenn ich einen Normalteiler von G habe, der quasi einfach ist und nicht einfach? Gibt's ja auch. Was ist da los? Na, das ist kein minimaler Normalteiler. Denn wenn der quasi einfach ist und nicht einfach, dann gibt es ja ein nicht-triviales Zentrum, das man noch rausfaktorisieren muss, um auf eine einfache Gruppe zu kommen. Und dann war das große Ding zwar normal, aber kein minimaler Normalteiler. Der zugehörige minimale Normalteiler, der drin liegt irgendwo im Zentrum, dass man noch rausfaktorisieren muss, um auf eine einfache Gruppe zu kommen. Dementsprechend ist man dann eben doch wieder in einem der Fälle aus dem Satz.
Gut. Jetzt haben wir schon sehr viel geschafft und können zum Hauptsatz dieses Kapitels kommen.
Da werde ich einen Blick auf der Uhr haben und schauen, ob wir unterbrechen müssen oder ob wir den Beweis jetzt so in einem schaffen. Dass wir so weit gekommen sind, finde ich gut, weil wir jetzt einmal drin sind in der Art der Argumentation mit den Komponenten. Dann ist es einfacher, jetzt schon damit anzufangen mit dem Hauptsatz, als wenn wir uns nächste Woche erst wieder daran erinnern müssen. Das war das eigentlich noch mal alles. Schauen wir mal, wie weit wir kommen.
Ich würde sagen, das liegt aber an meiner extrem verzerrten Perspektive auf die Gruppentheorie, weil ich halt von meiner Erziehung her eine sehr endliche, abstrakte, lokale Gruppentheoretikerin bin. Und jetzt mache ich zwar auch andere Dinge, aber da schlägt immer noch ganz stark mein Herz. Und Leute, die mit mir über solche Sachen reden, merken das. Für mich ist das einer der zentralen Sätze der endlichen Gruppentheorie überhaupt. Und vielleicht darf ich sagen, es ist auch tatsächlich einer der zentralen Sätze der lokalen endlichen Gruppentheorie. Ich glaube, da übertreibe ich nicht.
Satz 6 jetzt. Wenn wir mit einer nicht-trivialen Gruppe anfangen, dann ist die verallgemeinerte Fitting-Gruppe nicht trivial. Es ist also eine interessante Untergruppe. Wenn die Gruppe auflösbar ist, dann ist das das, was wir schon kennen, die Fitting-Gruppe. Und zum Schluss.
Enthält ihren Zentralisator. Die übernimmt also in allgemeinen Gruppen die Rolle, die die Fitting-Gruppe vorher in auflösbaren Gruppen hat.
Und dieses Produkt, F von G und E von G, ist nicht nur irgendein Produkt, es ist zentral.
Ja, in der Literatur findet man zwei Schreibweisen. Die eine ist,
Der Zentralisator liegt in L-Sternfamilie drin. Das ist dieses, was man immer hört. L-Sternfamilie enthält seinen Zentralisator. Man kann aber auch einfach gleich hinschreiben, der Zentralisator ist das Zentrum. Der Merksatz dazu sollte auf jeden Fall sein, L-Sternfamilie ist ein zentrales Produkt, F von G Stern, G von G. Das heißt, Komponenten und nilpotente Normalzahlteiler zentralisieren sich immer. Das ist wichtig zu wissen. Und die verallgemeinte Fitting-Gruppe enthält ihren Zentralisator. Wir haben also wieder so eine Treuewirkung und die Struktur der Gruppe wird maßgeblich davon kontrolliert, was unten in der Stern los ist. Nur, dass die Situation jetzt interessanter ist als bei auflösbaren Gruppen. Bei auflösbaren Gruppen kann man das dann immer wieder runterbrechen auf Dinge, die so ähnlich aussehen wie irgendwelche Automatismen von Vektorräumen. Aber hier passieren noch wesentlich spannendere Dinge, da können auf einmal äußere Automatismen von endlich einer einfachen Gruppe ins Spiel kommen. Okay. Soweit. Na gut, wir können ganz viel durch Hingucken machen. Wenn G nicht 1 ist, dann hat G irgendeinen interessanten Minimalnormalteiler. Und der landet mit dem Resultat von vorher in F Stern von G, dann ist F Stern von G auch nicht 1. Sein. Wer kann mir dazu was sagen? Sie gucken zu Recht ein bisschen irritiert. Ja?
Wenn G nicht trivial ist, aber G auflösbar ist, dann steigen wir in der mithilfe der Kommutatorgruppe echt ab. Das bedeutet also, wenn wir gleichzeitig perfekt sind, dann sind wir jetzt schon die triviale Untergruppe gewesen.
Genau. Wir bräuchten das Argument für alle Untergruppen von G, aber ansonsten völlig richtig. Genau. Jede Untergruppe von G ist dann ja auch auflösbar. Und jetzt kann man entweder argumentieren, die Definition von auflösbar war, dass die Kommutatorgruppen kleiner werden, außer die Gruppe war schon trivial. Aber man kann auch sehr schön mit dieser absteigenden Reihe argumentieren. Beim Kommutieren mit sich selbst wird man immer kleiner, bis man bei der trivialen Untergruppe angekommen ist. Ja, das heißt, in auflösbaren Gruppen ist die einzige perfekte Untergruppe die triviale Untergruppe. Das heißt, E von G ist 1 und dann ist alles klar. Und jetzt bleibt noch der Rest. Wieder können wir ein bisschen was durch Hingucken machen. Ich behaupte, dass das hier sofort aus Lemma 6.4 folgt. Denn F von G ist ein Normalteiler. Und wie verhalten sich Normalteiler und Komponenten? Die Komponente liegt drin oder die kommutieren. Aber eine Komponente kann nie in einer nilpotenten Gruppe liegen. Denn Komponenten sind perfekt und nilpotente Gruppen sind auflösbar. Wir haben gerade gesehen, in auflösbaren Gruppen ist die einzige perfekte Untergruppe die triviale Untergruppe. Insbesondere kann in einem auflösbaren Normalteiler von G niemals eine Komponente liegen. Das heißt, es liegt auch keine Komponente in F von G. Das Zentrum einer Komponente, das liegt in F von G, aber nicht die ganze Komponente. Und dann kommt Teil 3 des Lemmas und sagt, ja gut, dann müssen die kommutieren. Und so kommen wir zu diesem zentralen Produkt. Manchmal ist das direkt, manchmal nicht. Man hat manchmal eine interessante Komponenten rumlaufen, die wirklich noch ein Zentrum haben. Und dieses Zentrum liegt dann gleichzeitig in E von G und in F von G. Und das Zentrum ist ja ein nilpotenter Normalteil. Okay. Kommt jetzt der interessante Teil. Hier, diese letzte Aussage. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das hinkriegen bis halb oder kurz nach halb. Also anschnallen und los, würde ich mal sagen. Und dann waren wir heute echt fleißig, muss ich mal so sagen. Wenn wir das jetzt noch alles schaffen, das war dann ein komplettes Kapitel in einer Vorlesung. Geht's Ihnen? Möchte jemand lieber jetzt eine Pause machen? Das geht auch. Wir erinnern uns noch, wie wir das gemacht haben mit den auflösbaren Gruppen.
Da sind wir so, haben wir uns Begriffe hernommen, Abkürzungen sind dann in die Faktorgruppen gegangen, dann haben wir ganz oft dieses Spiel gespielt, irgendwas ist nilpotent, der Normalteil war im Zentrum, dann ist ganz oben nilpotent, bla bla bla. Diese Ideen kommen wieder. Manches wird uns also bekannt vorkommen. Sein F und A. Ich habe nicht entschieden, ob ich hier ein Bild malen möchte. Ich gucke mal, wie es so geht und ob ich das Gefühl habe, dass wir irgendwann zur Orientierung ein Bild brauchen, dann fange ich zwischendurch einfach spontan an zu malen. F sei jetzt hier einmal die Gruppe, ein Stern von G. Der Zentralisator soll C heißen. Wir so schon. Und wir halten mal kurz fest, was wir wissen. F Stern von G ist charakteristisch, insbesondere ein Normalteil. Normalisatoren ist albern, ist die ganze Gruppe. Zentralisatoren von Normalteilern sind immer selber auch Normalteile. Das heißt, C ist ein Normalteiler von G. Was noch? F Stern von C ist charakteristisch in C. Und deswegen ein Normalteiler von G, der charakteristische Untergruppen von Normalteilern sind Normalteiler der großen Gruppe. Was noch? F Stern von C ist die verallgemeinerte Quittinggruppe, besteht also aus einem nilpotenten Teil und einem Komponententeil. Der nilpotente Teil bleibt nilpotent und kommt dann in die Quittinggruppe von G. Der Komponententeil bleibt aus Komponenten gebastelt und landet in E von G. Das heißt, F Stern von C landet in F Stern von G. Und das ist so ein generelles Prinzip, wenn man einen Normalteiler hat, dann kann man immer gucken, wo landen die Teile aus F Stern von dem Normalteiler in F Stern von der großen Gruppe. So, fangen also an mit C des normalen G. Daher, das brauchen wir, weil nämlich sonst nicht klar wäre, dass Komponenten auch wieder Komponenten werden und sowas. Also hier für allgemeine Untergruppen könnten wir das nicht so machen. C ist normal in G und daher ist der Stern von C enthalten in F, also in der Stern von G. Was noch? C ist ja nicht irgendeine Untergruppe, sondern C zentralisiert F. Alles, was in F Stern von C liegt, liegt also einerseits in F, andererseits zentralisiert es F aber auch, liegt also im Zentrum davon. Das heißt, F Stern von C liegt im Zentrum von F. Das ist die Definition von C, die ich da benutze. Und das Zentrum von F ist jetzt wieder seinerseits eine Gruppe, die F zentralisiert, also in C liegt. Jetzt haben wir also diese ganzen Inklusionen. Das liegt in C, F Stern von C liegt in F. Insgesamt kommt raus, F Stern von C ist das gleiche wie das Zentrum von F. zeigen, C ist das Zentrum von F, aber wir haben jetzt immerhin schon mal, F Stern von C ist das Zentrum von F. Also einerseits liegt das hier drin, haben wir gezeigt, andererseits ist das Zentrum von F jetzt hier drin, ist normal da drin und ist ein adischer Normalteiler, also liegt es in F von C und dann in F Stern von C. So viel bin ich. Okay. Wir wollen zeigen, dass es in Wirklichkeit C und es ist wieder so, genau wie beim letzten Mal, als wir es für auflösbare Gruppen gemacht haben, man kann in die Faktorgruppe gehen, um zu gucken, kann die nicht trivial sein. Gleiche Idee wie letztes Mal. Das heißt, wir betrachten jetzt die Faktorgruppe C modulo Zentrum von F. Man hat immer im Hinterkopf, wir wollen zeigen, dass sie 1 ist. Was wissen wir über diese Faktorgruppe? Naja, die hat eine Fitting-Gruppe. Denn selbst die triviale Gruppe hat eine Fitting-Gruppe. Die triviale Gruppe ist nilpotent. Das heißt, die Fitting-Gruppe davon können wir auf jeden Fall angucken. Die ist auf jeden Fall nilpotent. Und da kann man dann ja mal ein 10-volles Urbild hernehmen. F von 10 wurde im Zentrum von F. Ist ein nilpotenter Normalteiler von C modulo Zentrum von F. Ich bleibe für den Moment mal dabei, dass ich diese Faktorgruppe immer hinschreibe. Auch wenn ich anfange, mir zu zweifeln, vielleicht ist es mit dem Querstrich nicht schlecht. Es wird irgendwann unübersichtlich, das ist das Ding. Ich bleibe mal für den Moment dabei, dann wissen wir immer, wo wir sind. Gut, das ist ein nilpotenter Normalteiler dieser Faktorgruppe. Jetzt nehmen wir uns ein volles Urbild her. Volles O-Bild mache ich direkt mal so, dass das Zentrum von F also sofort drin liegt in dieser Untergruppe, die ich mir hernehme. Zentrum von F soll liegen in U. Und U soll unser volles O-Bild werden. Also so, dass U modulo Zentrum von F das gleiche ist wie F von C. Dann wissen wir, weil das ein Normalteiler ist, dass das volle O-Bild U ein Normalteiler von C ist. Das Zentrum von F liegt da drin. U ist normal von C. Was wissen wir noch? C wird vom Zentrum von F zentralisiert. Warum? Das Zentrum von F liegt in F und F kommutiert mit C. Das heißt, alles, was in C drin liegt, wird auch von F und insbesondere vom Zentrum von F zentralisiert. Das heißt, das Zentrum von F liegt nicht nur in U, es liegt sogar im Zentrum von U. Es kommutiert damit. Dann schreibe ich noch einmal das Argument hin. C, F ist 1, also ist auch U, F gleich 1. Und daher liegt das Zentrum von F in U und im Zentralisator von U. Und das heißt, es liegt im Zentrum von U. Jetzt gucke ich mir diese Faktorgruppe noch ein bisschen genauer an. Ich habe ja schon gesagt, manche Ideen kommen nochmal wieder. Diese Faktorgruppe ist nilpotent, denn sie ist ja F von irgendwas. Und das, was wir rausfaktorisieren, kommt aus dem Zentrum. Und da hatten wir doch so ein tolles Lemma. Wenn man eine Gruppe hat und etwas aus dem Zentrum, sodass die Faktorgruppe nilpotent ist, dann ist die ganze große Gruppe nilpotent. Das heißt, U ist nilpotent. Und das ist großartig. Lemma 4.4. Mit Lemma 4.4 ist jetzt U nilpotent. Aber Moment, was heißt denn das? Wir haben vorher festgehalten, U ist normal in C, jetzt ist U auch noch nilpotent, liegt also in F von C. Also in F Stern von C. Also im Zentrum von F.
Oh, super, jetzt wissen wir ganz viel. Liegt alle in von C. Das liegt in der Stern von C. Und das ist das Zentrum von R. Das heißt also, dieses U, das wir uns hergenommen haben, war in Wirklichkeit einfach das Zentrum von F selber. Diese Fittinggruppe ist trivial. Das haben wir jetzt gezeigt. So folgt. Die Fittinggruppe von dieser Faktorgruppe ist trivial. Na Moment. Was haben wir uns ganz am Anfang überlegt? Bei einer nicht trivialen Gruppe ist F Stern auch nicht trivial. Wir haben jetzt eine Gruppe, bei der zumindest der nilpotente Anteil trivial ist. Das heißt, entweder ist es wirklich schon die 1-Gruppe und wir sind fertig, oder man muss da jetzt irgendwas Komponentenartiges finden. Gucken wir doch mal, ob wir was Komponentenartiges finden. Falls also das Ding nicht 1 ist, muss es eine Komponente geben. Ja, wir werden sehen, dass das schwierig ist, eine Komponente zu finden. Nehmen wir an, es gäbe eine. Angenommen, es sei, ich möchte mir die ganze Notation auf einmal hernehmen. Angenommen sei das Zentrum von F enthalten in E. E ist eigentlich einer meiner Lieblingsnamen für Komponenten. In E, in C, so, dass das Bild, Modulo-Zentrum von F, eine Komponente in der Faktorgruppe ist. Was wissen wir dann? Naja, bla bla bla, Komponenten sind subnormal, volle Urbilder, und wir haben das ja so genommen, dass das Zentrum da schon drin liegt. Volle Urbilder sind dann auch subnormal, das heißt, E ist subnormal in C. Was wissen wir noch? Also, wir halten fest, E ist subnormal in C. Wir halten noch mehr fest. Was sehen wir noch durch den Gucken? Wir sehen. Na, Komponente heißt ja auch quasi einfach. Das heißt, es ist perfekt und die Faktorgruppe Modulo Zentrum ist einfach nicht abelisch. E Modulo Zentrum von N ist perfekt. Und jetzt kommt noch was aus der großen Trickkiste, Verträglichkeit von Kommutatorbildung und Übergang in die Faktorgruppe, bla bla bla. Hier sehen wir eine perfekte Faktorgruppe. Das volle Urbild muss nicht notwendigerweise perfekt sein, aber die Kommutatorgruppe von dem Ding mal das, was man rausfaktorisiert hat, muss die Gruppe sein, mit der wir angefangen haben. Wir, Kommutatorbildung und Übergang in die Faktorgruppe sind vertauscht. Jetzt ist E', also damit das perfekt sein kann, muss ja das kommutiert wieder das werden, und das geht nur, wenn E' mal das, was man rausfaktorisiert, gleich E ist. Jetzt möchte ich den Doppelkommutator angucken. Ich möchte nämlich zeigen, dass E' perfekt ist. E'. Möchte ich das machen? Nee, ich fange mal an mit E'. Also E, E. Das ist das, der Kommutator davon. Der Kommutator davon ist, wenn ich das jetzt einmal hinschreibe, E' mal Zentrum von F, E' mal Zentrum von F. Wir haben uns vorhin klar gemacht, das Zentrum von F zentralisiert alles, was in C rumläuft. Insbesondere wird E, was ja in C liegt, vom Zentrum von F zentralisiert. Das heißt, wenn wir diese Kommutatoren hinschreiben, verschwindet immer sofort dieser Anteil, der aus dem Zentrum kommt. Und übrig bleibt nur E', E'. Und das ist das. Das heißt, E' ist perfekt.
I selber ist vielleicht keine Kandidatin für eine Komponente, aber E' sieht aus wie eine Kandidatin für eine Komponente. Denn E' ist normal in E und deswegen subnormal in allem, wo drin E subnormal ist. Gucken wir mal weiter. E' ist perfekt. Ich möchte zeigen, E' ist auch quasi einfach. Da muss ich mir jetzt also einen Normalteil von E' hernehmen und zeigen, dass der E' ist oder im Zentrum liegt. Das heißt, wir zeigen, E' ist eine Komponente und liegt in Wirklichkeit in E von C. Und dann sehen wir, warum das nicht geht. Was haben wir? Wir haben E' subnormal in C, das ist ein guter erster Schritt. Und wir haben E' ist perfekt. Uns fehlt also wirklich nur noch die Quasi. Okay, für die Quasi-Einfachheit fange ich jetzt an mit so einem Normalteiler. Das ist ganz oft so. Quasi-Einfachheit zeigt man häufig nicht so, dass man wirklich in dieser Faktorgruppe rechnet, sondern man nimmt einen Normalteiler her und guckt, liegt der im Zentrum oder ist es ganz so. Sei also jetzt, nein, wir sind wirklich beim N-Sport, sei N normal in E'. Und jetzt geht das hier in der gleichen Preislage weiter. Was wissen wir denn alles? Naja, wenn wir jetzt mit dem Normalteiler in die Faktorgruppe gehen, Modulozentrum von F, dann sind wir normal in E. Denn das Einzige, was jetzt E' zu E noch fehlt, ist dieses Zentrum, was mit allem vertauschbar ist. Das heißt, jeder Normalteiler von E' ist auch automatisch normal in E. Dann können wir uns die Faktorgruppe angucken. N modulo, ich schreibe mal N mal Zentrum von F, modulo Zentrum von F, ist normal in E-Modulozentrum von F, aber Moment mal, E war doch so gewählt, dass E-Modulozentrum von F eine Komponente ist. Das heißt, dieses Ding ist quasi einfach. Normalteiler davon sind das oder die im Zentrum. Normalteiler davon. Okay, da können wir jetzt alles benutzen, was wir wissen. Dieser Normalteiler ist jetzt das Ganze oder liegt im Zentrum. Zwei Fälle. Ich muss vielleicht auch nochmal wischen. Erster Fall, N mal Zentrum von F. Na gut, damit die gleich sein können, müssen diese vollen Urbilder gleich sein. Das heißt, N mal Zentrum von F ist E. Und der zweite Fall ist, dass der im Zentrum davon liegt und das heißt, die Kommutatorgruppe mit E liegt im Zentrum von F. Ich schreibe es einmal hin. Das hier Ausdrucksweise. Das ist gerade richtig. Das Zentrum davon erkennt man daran, dass man, wenn man damit kommutiert, hier drin landet. Und das heißt, wenn ich N mit E kommutiere, lande ich im Zentrum von F. Das Zentrum von F ist ja sowieso schon da drin. Das heißt, das liegt im Zentrum von F. Okay, jetzt habe ich das auf Aussagen runtergebrochen, die man irgendwie sich angucken kann. Das ist eine klare Aussage. Das ist eine klare Aussage. Und vielleicht ist das alles ein bisschen überwältigend, aber wenn Sie sich das später zu Hause nochmal in Ruhe angucken, dann sehen Sie, wir machen eigentlich die ganze Zeit gar nichts. Wir spielen rum mit, das ist ein Normalteiler, das vertauscht mit dem, das liegt da drin, das normalisiert das. Es passiert überhaupt nichts Aufregendes und das ist die Magie dieser Art von Gruppentheorie. Ich habe unzählige Vorlesungen gehört in Kiel, in denen Wahnsinnsätze bewiesen wurden und wenn ich dann in den Beweis reingeguckt habe, dann hatte ich immer das Gefühl, ach so, ja, Homomorphiesatz, drei Untergruppenlemma, noch ein Homomorphismus, das normalisiert irgendwas, was haben wir eigentlich gemacht? Aber am Ende kommen dann Hammer Sachen raus. Das ist wirklich unglaublich. In der Gruppentheorie hat man so wenig und man kann mit so wenig aber so viel machen. Gut, wir werden jetzt diese beiden Fälle noch los. Erster Fall. N mal Zentrum von F gleich E. Dann können wir wieder den Schritt anwenden mit dem Kommutieren. Jetzt ist nämlich E' gleich, naja, das mit sich selber kommutiert, das Zentrum von F kommutiert aber mit allem, das heißt, es ist dann das gleiche wie N'. Und N' gleich N. Warum eigentlich? Das finde ich nicht so klar. Ich möchte jetzt gerne sehen, E' gleich N. Ah, E. Ah, okay. Erster Fall. E' ist, irgendwo steht es noch, N mal. Ah, Entschuldigung, ich muss kurz gucken, ob meine Fallentscheidung hier genauso ist, wie ich da gemacht habe. Nicht, dass ich jetzt schusslich bin. N mal Zentrum, doch, das stimmt. Das ist der erste Fall. Ah, okay. Ja, wir müssen beim Kommutator ein bisschen aufpassen, weil wir N als Normalteil hergenommen haben und nicht wissen, ob das Zentrum von F da drin liegt. Okay, jetzt. Das heißt, wir kommutieren zwar, aber das Zentrum von F muss nicht da drin liegen. Okay. Deswegen muss ich streng genommen mit Dielkin, ja, okay. E' ist N mal, und jetzt muss ich das noch schneiden, E' mit dem Zentrum von F. Also warum mache ich das so? Ich weiß, dass N in E' liegt. Und ich weiß auch, dass ich E schreiben kann als dieses Produkt. Und jetzt benutze ich das und diese Dedekind-Identität und dann kommt das hier raus. Und das ist N. Warum? Weil das in N drin liegt. Ja, denn das hier, E' liegt ja in N, das heißt das Ganze liegt in N. Und E' gleich N ist eine der Sachen, die gut sind für uns. Das wollen wir zeigen. Wir wollen ja zeigen, das ist N, also N gleich E' oder N. Kommutiert mit, wo steht es? Genau, so ein Zeichen N ist E' oder N liegt im, oder das Bild liegt im Zentrum der Faktorgruppe. Das heißt, das ist jetzt der zweite Fall. So, erster Fall war der zweite Fall, da nehme ich diese Eigenschaft, die ich da habe, N, E liegt im Zentrum von F. Schreibe ich nochmal mit. Denn da kann man, das sieht irgendwie wieder nach der Untergruppennummer aus für mich. Ich fange einfach mal an. Mit N, E, E. Was weiß ich darüber? N, E liegt im Zentrum. Mal aus C. Da oben steht es. Das Zentrum von F liegt in F und kommutiert deswegen mit allem, was in C liegt, und deswegen kommutieren diese beiden. Das ist 1. Jetzt kommt der nächste Kommutator. E, N, E. Was ist damit los? Naja, dieser erste ist ja das gleiche wie N, E. Das heißt, wir landen wieder im Zentrum von F und haben wieder das Zentrum von F, E. Haben wir uns gerade klar gemacht. Jeder Normalteil davon E' gleich E' ist oder im Zentrum von E' liegt. Puh, das war's. Das heißt, ich drücke es wirklich quasi einfach. Und warum ist das gut? Ja, ich mache das Argument, was ich vorhin angedeutet habe, noch zu Ende. Jetzt geht also die Strich in G von C. Wir haben angefangen mit C. Die Strich ist jetzt ein quasi einfacher Subnormalteiler von C, also eine Komponente. Und deswegen E von C. Das ist ein F-Stern von C. Und vorhin irgendwo stand noch, nee, das steht jetzt nicht mehr da, ich habe es abgewischt, F-Stern von C war das gleiche in der Zentrum von F. Es bleibt also nichts übrig. Wir haben angefangen mit der Schwittinggruppe von dieser Faktorgruppe, haben gezeigt, ist 1. Jetzt haben wir versucht, eine Komponente zu finden, da oben steht es noch, und wir sind wieder gescheitert. Wenn man so einen Kandidaten hat für eine Komponente, dann landet die leider auch wieder im Zentrum von F. Das heißt, das ist im Bild, C-Modul C von F bleibt nichts übrig. Ja, aber wenn man weder was in der Fittinggruppe noch in den Komponenten findet, dann kann diese Faktorgruppe nur trivial sein. Das heißt, F-Stern von C modulo Zentrum von F ist 1 und es folgt, dass die Faktorgruppe 1 ist. Na, das heißt aber, dass diese beiden Gruppen gleich sind und dass in Wirklichkeit F-Stern doch gleich sein Zentrum ist. Der Zentralseite von F-Stern gleich sein Zentrum ist. Ja, und wir haben ein bisschen was wiedererkannt von der Strategie vom letzten Mal bei auflösbaren Gruppen. Da sind wir auch so vorgegangen, wenn diese Faktorgruppe nicht 1 ist, dann findet man da irgendwas drin und damit kann man arbeiten. Und in dem Fall haben wir halt nur mit Nilpotentiellen gearbeitet. Hier haben wir jetzt auch noch die Komponenten mit einbezogen und dadurch wurde es technisch komplizierter. Was für Fragen haben Sie? Sind Sie an irgendeiner Stelle im Beweis hängen geblieben und brauchen da nochmal was? Das ist viel und man muss sich da auch erst reindenken. Das habe ich selbst oft genug erlebt. Aber es ist tatsächlich so, wenn man nochmal durchgeht, dass man dann merkt, dass das sind immer nur so kleine einzelne Argumente. Es sind nur viele, aber alle sind so für sich genommen ganz, ganz einfach und es sind immer nur so kleine Schritte. Gut, dann habe ich in dem Moment auch nichts mehr zu ergänzen. Kapitel 6 ist tatsächlich jetzt fertig. Vielen Dank für die Geduld, danke fürs Durchhalten und wir besprechen gleich die Pause.